Zeitgeist und Moral. 1924 bis 1929. Die Börse hüpft, die Minister wackeln. Tempo, Tempo, im Staccato der Maschinen.
Das Tempo des Fließbandes treibt jeden gleichermaßen zur Arbeit an. Mit Hilfe der Stoppuhr werden die schnellsten Bewegungen bei den geschicktesten und geschmeidigsten Kollegen auf den Bruchteil einer Sekunde genau gemessen. Und danach stellte man das Tempo des Bandes ein. Die meisten kamen nicht mit.
Ein AEG-Arbeiter 1927. Rationalisierung der Arbeit heißt das Zauberwort der beschleunigten Umwandlung lebendiger Arbeitskraft in Ware und Profit. Das gilt in Deutschland seit 1924 in Fabrik und Büro. Schreib- und Rechenmaschinen, Karteikartenordnung und Formularwesen rationalisieren die Büroarbeit.
Es gibt heute un- und angelernte Angestellte in Menge, die eine mechanische Tätigkeit versagen. Aus den ehemaligen Unteroffizieren des Kapitals ist ein stattliches Heer geworden. Die Proletarisierung der Angestellten ist nicht zu bezweifeln.
Siegfried Krakauer 1929 in Die Angestellten.
Nebenan an weißgedeckten Tischen erscheinen jetzt die Angestellten. In sauberen, sogar eleganten Kleidern. Aber ein ähnlicher Typ wie Arbeiter. In den Büros gibt's natürlich kein Fließband. Dafür aber lauter kleine Glaskäfige. Und eine Arbeitsteilung, die ebenfalls das Letzte an Kraft herausholt.
Der moderne Großbetrieb, immer mehr Verwaltung und immer größere Interessenverbände, die Ausdehnung der Sozialversicherung, schaffen einen neuen Typ des abhängig Beschäftigten, den Angestellten. 1929, am Ende der die ganze Wirtschaft erfassenden Rationalisierungsphase, gibt es in Deutschland 3,5 Millionen Angestellte, davon 1,2 Millionen Frauen, kommt auf jeden fünften Arbeiter ein Angestellter. Abhängig, aber privilegiert, weil er nicht die Drecksarbeit macht und etwas besser verdient. Mit höherem Sozialstatus, aber in der Mehrzahl dequalifiziert wie die Fließbandarbeiter.
Ich brauchte nie mehr ins Büro, ich wäre dämlich, aber froh.
Nach amerikanischem Vorbild werden Fabriken, Büros und die Landwirtschaft in beispielloser Geschwindigkeit modernisiert. 27 Milliarden Mark Auslandskapital fließen in dieser Zeit nach Deutschland, größtenteils aus den USA. Unternehmen fusionieren zu großen Kartellen wie die IG Farben, größtes Chemieunternehmen der Welt, oder die Vereinigte Stahlwerke AG. Deutschland wird führend in den modernen Industriebranchen der Elektro-, Chemie- und Maschinenbauindustrie. Und die Wirtschaft boomt im Takt der zweiten industriellen, der Rationalisierungsrevolution. Deutschland erlebt sein zweites Wirtschaftswunder nach dem der Kaiserzeit. Die 40-Stunden-Woche und ein tariflich gesicherter Lohn samt Urlaubsregelung sind Errungenschaften der Revolution, ebenso wie die Sozialstaatsgarantie. 1927 wird die Arbeitslosenversicherung eingeführt, werden Arbeitsämter eingerichtet. Mehr Ärzte, mehr Krankenhausbetten und mehr bezahlbare Wohnungen durch großzügige Programme des sozialen Wohnungsbaus. All das schafft ein Klima des stabilisierenden Klassenausgleichs. Dennoch bleibt der durchschnittliche Stundenlohn der Arbeiter mit 87 Pfennigen nur unwesentlich über dem der Kaiserzeit, bleibt die Zahl der Arbeitslosen bei etwa 2 Millionen im Durchschnitt hoch.
Berlin, die schnellste Stadt der Welt.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
Zuerst kam der Foxtrott über den großen Teich, dann der Boston, Chimmy, Scottish Espanol, Cakewalk, Fishwalk und ab 1925 der Charleston. Von der Verseuchung der deutschen Jugend durch die amerikanischen Rhythmen und Schlager, diese barbarischen Urwaldtänze, raunt die rechte Hugenberg-Presse.
Die Lieblingsfarbe der Ladies ist schwarz. Die Linie männlich. Weshalb Soziologen meinen, die Frau wolle ihre Position in der Männergesellschaft verändern. Konkret, sie arbeitet, betreibt Sport und wirkt an ihrer Gleichstellung neben dem Mann. Sie vertauscht das Sexbombenideal mit den sinnlichen Kurven gegen den Knabenkörper. Notfalls mittels radikaler Hungerkuren. und anstelle des Büstenhalters muss ein Gürtel her, der den Busen nach Möglichkeit flach drückt. Manche Biederbürger halten die Mode, die vor allem Frauen gleichermaßen aus dem Korsett wie aus der Männergesellschaft befreit, schlichtweg für barbarisch.
Heißt es in der illustrierten Zeitbild 1926 zur sogenannten Girl-Kultur. Es entsteht ein neues Leitbild der Frau, die in der Öffentlichkeit raucht, die alten Zöpfe abschneidet und im Bubikopf mit Pagenfrisur oder Herrenschnitt daherkommt, Hosenanzug und schon mal Krawatte und Monokel trägt. Und jetzt reklamieren die Frauen auch noch ihr Recht auf Sinneslust.
Amalie geht mit nem Gummikavalier, mit nem Gummikavalier ins Bad.
Die Zahl der Scheidungen verdoppelt sich zwischen 1913 und 1929. Beine schwingende Revue-Girls wie die Tiller-Girls, kontrovers diskutierte Bücher wie Henrik van der Veldes »Die vollkommene Ehe«, sie bringen so etwas wie die erste sexuelle Revolution in Deutschland in Gang.
Und sie pustet und sie drückt mit Gefühl auf.
Und sie pustet immer wieder das Ventil auf.
Uns kommt es darauf an, am noch lebenden Körper der deutschen Kultur nachzuweisen, wie weit die Bordellisierung und Verschweinlichung des öffentlichen Lebens bereits gediehen ist.
Ereifert sich die Deutsche Tageszeitung über die neue Freizügigkeit. Ein Moment der freigesetzten kulturellen Moderne in den 20er Jahren der Weimarer Republik. Berlin mit über 4 Millionen Einwohnern, drittgrößte Stadt der Welt, ist für die Gegner der Moderne der Inbegriff von Dekadenz, von Entartung, ein einziger Angriff auf das Deutschtum, ein Sumpf, den es trocken zu legen gilt.
Schallplatten, die große Mode, die schwarze Matze, ein jeder kauft.
Aber die über 4 Millionen Schallplatten, die die Deutschen 1926 kaufen, 3 Jahre später sind es schon 30 Millionen, die 30.000 Tanzorchester und 60 Millionen Kinobesucher sprechen für sich. Die neue Unterhaltungs- und Massenkultur ist nicht mehr aufzuhalten.
Das ist mein Oreo.
Gemeinhin, wenn wir von den Golden Twenties reden, vom Glanz der Weimarer Kultur, dann bezieht sich das ja auf Berlin. Und zweifellos erhält Deutschland in jenen Jahren mit der Reichshauptstadt ein Zentrum für die kulturelle Moderne, ein Zentrum, das auch auf andere Städte, auf Hamburg, Hannover, Kiel oder Frankfurt ausstrahlt. Und offenbar haben nun Residenzstädte wie München, Dresden, Darmstadt oder Weimar ihre Rolle als Kulturzentren ausgespielt. Ihnen fehlt, lediglich als Landeshauptstädte, ohne den jeweiligen Hof, eine gesellschaftliche und kulturelle Dynamik. Berlin aber besitzt eine gewisse produktive Kälte, eine kommunikative Dichte, sozusagen den institutionellen Reiz einer Millionenstadt. Nun glänzt Berlin. Immerhin die drittgrößte Stadt der Welt, als Experimentierfeld einer explodierenden Kreativität in Literatur, Kunst und Architektur, im Theater- und Musikleben, im Film- und Revuebetrieb.
Die kurzen goldenen 20er Jahre sind Jahre des Technik- und Geschwindigkeitsrauschs. 1923 bis 1928 verdreifacht sich die Zahl der Autos in Deutschland, der Kult um das Auto. Mehr und mehr prägt es Rhythmus und Bild der Großstadt. Hoch- und U-Bahnen werden in Berlin gebaut, Zeit und Raum schrumpfen. Berlin, die schnellste Stadt der Welt. Die Deutsche Lufthansa AG wird gegründet und in Berlin-Tempelhof der erste Großflughafen gebaut.
Das Turnen, das uns Jahren gelehrt, das Turnen, das uns Jahren gelehrt, das Turnen.
Sport wird in den 20er Jahren zur neuen Massenbewegung bis in die intellektuelle Welt hinein. Die 6-Tage-Rennen im Sportpalast geraten zu wahren Volksfesten. Gleichzeitig sind die nationalistischen Töne im Massensport nicht zu überhören.
Achtung, Achtung,
Achtung! Achtung!
Meine Damen und Herren,
hier ist Berlin, Boxhaus.
Das rote Sprachrohr Berlin.
Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
Bringt sein rote Fahnenlied.
Wir hören als nächstes die Kapelle Bernaretti.
Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
gleichzeitig Mozart und Sauerkraut. Und erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral.
Am 29. Oktober 1923, auf dem Höhepunkt der Inflation, geht der deutsche Unterhaltungsfunk auf Sendung. 1926 gibt es 1 Million Rundfunkteilnehmer, 1932 sind es 4 Millionen.
Vorgesetzte tragen feiste Bäuche unter dem Jackett. Feist ist an dem Pakt das meiste und sie gehen nur quer ins Bett. Sie sind fett aus Überzeugung und der bloße Anblick schon zwingt uns andere zur Verbeugung. Korpulenz wird Religion.
Ringelnatz natürlich und Döblin und Heinrich Mann und Karl Zuckmayer, Gerhard Hauptmann und Thomas Mann. Wer in der Literatur der 20er Jahre etwas galt, las im Rundfunk. Aber die Masse des Volkes wollte vor allem Operetten und Schlagermusik.
Climb up on my knees, sonny boy.
Schlager, Schlager und immer mehr Jazz.
Es ist jetzt möglich, gleichzeitig Mozart und Sauerkraut, Sonntagspredigt und Skatspiel zu genießen. Kino wie Radio eliminieren jenes geheimnisvolle Fluidum, das sowohl vom Künstler wie vom Publikum ausgeht und jede Theatervorstellung, jedes Konzert, jeden Vortrag zu einem einmaligen seelischen Ereignis macht. Es werden durch Rundfunk bereits Nachtigallenkonzerte und Papstreden übertragen. Das ist der Untergang des Abendlandes,
klagt der Kulturkritiker Egon Friedell. Die ernüchternden Erfahrungen von Krieg und Inflation lassen den hohen idealistischen Ton und Gefühlsüberschwang des Expressionismus nicht mehr als glaubhaft erscheinen. Neue Sachlichkeit ist die Antwort der Kunst und Literatur. Nüchterne Hinwendung zur sozialen und politischen Wirklichkeit heißt jetzt die Devise.
Wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
Die Ausstellung Deutsche Malerei seit dem Expressionismus in Mannheim im Sommer 1925 dokumentiert in den Kriegskrüppel- und Hurenbildern von Otto Dix und George Gross bis hin zu den magischen Porträts Christian Schatz das breite Spektrum eines neuen Realismus. Diese kurze Zeit der goldenen 20er steht für ein Klima der Erneuerung in Produktion, Moral und Kultur, einschließlich der Architektur. Mit der Hufeisensiedlung in Berlin-Britz von Bruno Taut und Martin Wagner, der Waldsiedlung Onkel Toms Hütte in Zehlendorf oder der Weißenhofsiedlung in Stuttgart werden die modernen Gegenentwürfe zu den finsteren Behausungen in den Hinterhofhäusern der Gründerzeit gebaut. Aber diese funktionale Lichtarchitektur macht in dieser Zeit kaum mehr als 10% des Bauaufkommens aus.
Dass solche unlogischen Darbietungen noch dazu staatlich sanktioniert in die Welt hinausgehen? Und das Deutschtum lächerlich machen. Die dünne Schicht von Interessenten, welche auch zum wichtigsten Teil Ausländer sind, darf nicht wie das Petroleum auf dem Wasser die gesunde Masse der deutschen Kunstjünger unter sich ersticken.
Und von tiefster geistiger Entrücktheit und Zersetzung, vom Geist der Verneinung, ist schon 1924 in der Weimarer Presse zu lesen. Ein Jahr später ist das Bauhaus aus Weimar vertrieben, wenn auch immer wieder befehdet, den Neueren in allen Lebensbereichen stehen in diesen stabileren Jahren der Weimarer Republik Wirkungsmöglichkeiten offen. Die erste deutsche Republik erscheint als Großexperiment der Moderne, in der sich nun Hoch- und Massenkultur immer mehr überschneiden. Die Jazzoper Johnny spielt auf von Ernst Krenek zum Beispiel, eine Musikmelange aus Puccini, Stravinsky, Jazz und Kaffeehausmusik, war ein beispielloser Erfolg und wird an über 50 deutschsprachigen Bühnen aufgeführt. Und so etwas im Wagnerland Deutschland, noch dazu in Opernhäusern und mit einem farbigen Musiker als Hauptdarsteller. Es kommt die neue Welt übers Meer gefahren, singt der Schlusschor in der Krenek-Oper.
Wenn man von Amerikanismus redet, gerade in dieser Phase, dann sind es häufig drei unterschiedliche Erfahrungen und Erwartungen, die mit diesem Schlagwort verbunden werden. Zunächst einmal gibt es diese achtbare demokratische Tradition, die davon ausgeht, dass Amerika nun für Demokratie, für Massenkultur, für Ausgleich steht. Das ist ja die Tradition, die in den 50er Jahren dann wiederbelebt wird. Es gibt eine zweite Tradition, die eher der reaktionären Modernität des Nationalsozialismus dann zugeschlagen werden kann, dass man Bereiche der Technik, der Unterhaltungsindustrie, der Rationalisierung aus Amerika übernimmt, aber nicht das Modell Demokratie. Und es gibt eine weitere Tradition, die auch bis zu lamentierenden Studienräten in den 60er Jahren reicht, die kulturkritische. Ja? Coca-Cola, Hollywood-Film, ja? Lässige Kleidung als Menetheke für den Untergang Europas. Es ist nun interessant, dass diese Debatten um Amerika, dass die damit verbundenen Hoffnungen natürlich in dem Moment an Attraktivität verlieren, wo mit der Weltwirtschaftskrise ja, der prosperierende Kapitalismus zur Illusion gerät.
Wir hassen den augenblicklichen Staatsaufbau.
Aus den Wahlen Ende 1924 geht die bürgerliche Mitte einschließlich der Sozialdemokraten gestärkt hervor, ein Resultat der wirtschaftlichen Stabilisierung. Es wird immer weniger gestreikt. Die politisch feindlichen Lager tragen ihre Kämpfe kaum noch auf der Straße aus. Die Weimarer Republik im fünften Jahr ihres Bestehens. Das politische Klima beruhigt sich, aber es handelt sich um eine trügerische Stabilisierung.
Wir hassen mit ganzer Seele den augenblicklichen Staatsaufbau, seine Form und seinen Inhalt, sein Werden und sein Wesen, weil in ihm nicht die besten Deutschen führen, weil er uns die Aussicht versperrt, unser geknechtetes Vaterland zu befreien und das deutsche Volk von der erlogenen Kriegsschuld zu reinigen, den notwendigen Lebensraum im Osten zu gewinnen, das deutsche Volk wieder wehrhaft zu machen.
Ein Aufruf des Stahlhelm des Bundes der Frontsoldaten im September 1928.
Berlin. Im Anschluss an die verbotenen Maikundgebungen kam es in Berlin-Wedding und Neukölln zu blutigen Auseinandersetzungen der Polizei mit demonstrierenden Arbeitern, die Barrikaden errichtet hatten. Die Unruhen kosteten 31 Menschen das Leben, 120 wurden verhaftet.
Der Berliner Blutmai, bei dem ein sozialdemokratischer Berliner Polizeipräsident auf Arbeiter schießen ließ. Tage später wurde der kommunistische Frontkämpferbund verboten. Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung vertieft sich, wechselseitig verteufeln sich Kommunisten und Sozialdemokraten als Sozialfaschisten und Spalter der Arbeiterklasse. Terror und Bürgerkrieg sind nach 5 relativ stabilen Jahren auf die Straßen der Weimarer Republik zurückgekehrt.
Gerade die Abneigung gegen das Rechenhafte in der Politik ist es, was viele Akademiker mit dem Stil unseres gegenwärtigen Staatslebens unzufrieden macht. Man möchte wieder tatbereite und der Augenblickslage gewachsene Köpfe an der Spitze des Staates sehen, nicht Doktrinäre und nicht Parteifunktionäre.
Der Philosoph und Pädagoge Eduard Spranger ist einer von vielen der alten geistigen Eliten, die nach dem Führer rufen, für die Demokratie wesensfremd bleibt, dem Deutschen wesenfremd, auch in den besten Zeiten der Weimarer Republik. Georg Bollenbeck.
Dieser antirepublikanische Geist ist weit verbreitet, zunächst einmal bei den traditionellen Eliten, bei den Militärs, den Juristen, den Universitätsprofessoren. Ein Blick auf die Universitäten dieser Jahre zeigt, nicht nur die Professoren, die ja häufig noch in der Regel im Kaiserreich nun aufwuchsen und sich etablierten, sondern auch die Studenten sind in der Mehrzahl offen für autoritäre Losungen und Lösungen. Sie alle machen die Republik für die nationale Schmach von Versailles verantwortlich, und sie alle misstrauen diesem vorübergehenden ökonomischen Boom. Gerade die Jungakademiker lehnen in der großen Mehrheit das Parlament und die Parteien ab. Sie hassen die Linke, halten den Liberalismus für überholt und geben sich zunehmend forciert antibürgerlich. Von daher ist diese Stabilität eine äußerst prekäre. Die Nazis haben in dieser Zeit nicht die geringste Chance. Freilich ist dieser angesprochene antirepublikanische Konsens der Eliten eine, freilich nur eine Voraussetzung unter vielen anderen für den späteren Erfolg der Nationalsozialisten. Aber dieser Erfolg, und darüber werden wir ja noch in weiteren Sendungen sprechen, ist ohne die Folge der Weltwirtschaftskrise nicht denkbar.
In dem schweren Erleben der letzten Jahre hat uns der waffenlose Kampf, den deutsche Männer und Frauen an der Ruhr wie am Rhein um ihr Deutschtum, um ihr Recht und ihre Freiheit kämpften, die tiefe Überzeugung gegeben, dass Deutschlands Sendung noch nicht erfüllt ist und sein Weg nicht im Niedergang endet.
Reichspräsident Paul von Hindenburg, General und Sieger von Tannenberg, der Repräsentant der sogenannten guten alten Zeit, wird 1925 zum Präsidenten der Republik gewählt. Hier spricht er auf einer Feier im März 26 anlässlich des Rückzugs französischer und belgischer Truppen aus dem seit 3 Jahren besetzten Rheinland. Die Feier in Köln gerät zum nationalistischen Taumel. Häufig macht der neue Reichspräsident Gebrauch von der Notstandsverordnung nach Artikel 48 der Weimarer Verfassung. Danach kann der Präsident ohne das Parlament Verordnungen erlassen.
Der Sinn der Maiwahlen ist, für diesen Kampf klare Fronten zu schaffen.
Immer hat man euch betrogen, euch als Stimmvieh benutzt.
Wofür arbeiten wir christlich-nationalen Arbeitnehmer innerhalb der Rechten mit den anderen großen nationalen Berufsständen zusammen? Wir streiten für das große, alles beherrschende Ziel der inneren und äußeren Befreiung des Reiches und Volkes.
Bei der Reichstagswahl 1928 verliert die bürgerliche Mitte. Die Nationalsozialisten kommen auf ganze 2,6%. Angesichts der Zersplitterung durch eine Vielzahl kleiner Parteien gelingt der SPD nur mit Mühe die Bildung einer großen Koalition von Sozialdemokraten und Bürgerlichen unter Reichskanzler Hermann Müller, die sich schnell als schwach erweist.
Es geht auch anders. Ach so, geht das auch?
Draußen im Lande ist vom republikanischen Gedanken nur fleckenweise etwas zu merken. Östlich der Elbe sieht es damit faul aus, rechts der Oder oberfaul. Der Berliner Leitartikler täte gut, inkognito einmal auf ein großes schlesisches Gut zu gehen, auf ein ostpreußisches in eine pommersche Landstadt. Und er wird etwas erleben.
Denn dort auf dem Lande, in der Provinz, dürfe man nicht mit zivilem demokratischem Geist, ob bei den Behörden oder bei den Gerichten, rechnen, schreibt Kurt Tucholsky 1928 in der Weltbühne über Berlin und die Provinz. Und Berlin solle sich nicht einbilden, der Hort der Freiheit gegen die Angriffe aus der Provinz zu sein.
Wir lesen Hamsun, Döblin, Proust oder Lescaut, schreibt ein Literaturkritiker zu Beginn der 20er Jahre. Und er fügt hinzu, aber wir sind nur wenige. Die anderen lesen Karl May, Rudolf Herzog oder Kolbenheier oder Walter Flex und nicht Brecht, Kafka oder Döblin. Eher Hedwig Kurz-Mahler oder sogar Bill Jenkins oder Buffalo Bill. Wenn wir also über die Weimarer Kultur reden, dann dürfen wir nicht nur auf diese avancierte Moderne schauen, sondern wir müssen auch wiederum an diesen Geschmack ja, des negativen Resonanzbodens, also dieser traditionalistisch orientierten Konsumenten denken, die also Bilder lieben, wie sie auch später der Führer lieben wird. Die Golden Twenties haben auch einen ganz zähen Unterbau.
Wer in dieser kurzen kulturellen Blütezeit der Weimarer Republik nur oder vor allem die Zeit der Avantgarde sieht, so der Siegener Kulturwissenschaftler Georg Bollenbeck, übersieht leicht die traditionsverhaftete Mehrheit, einschließlich des mehrheitlich modernitätsfeindlichen Bildungsbürgertums.
Wirtschaft. Die New Yorker Börse hat in den letzten 6 Tagen die höchsten Kursverluste ihrer Geschichte zu verzeichnen. Die Gesamtverluste werden mit 50 Milliarden Dollar beziffert. Zahlreiche amerikanische Banken mussten wegen des Ansturms der verunsicherten Kunden schließen.
Immer mehr Arbeitslose, anhaltender Produktionsrückgang. Die Krise schlägt schnell auf das hochverschuldete Deutschland durch, von dem die Amerikaner jetzt die Kredite zurückverlangen. Bei 4 Wahlen auf Landesebene hat die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei starken Zulauf. Im Thüringer Landtag kann sie ihren Stimmenanteil fast verdreifachen und stellt den Innenminister.
Die Zeichen stehen auf Sturm, aber nur wenige bemerken es. Weit und breit kein Bollwerk gegen die braune Flut des Adolf Hitler. Der Radau-Bruder, der aus dem Dunst des Münchner Bierkellers kam, der geht nun in Salons ein und aus. Und selbst in den Kreisen der Arbeiterschaft gewinnt er erste Anhänger. Heil Hitler, grüßen die Leute. Adolf Hitler, der Mann aus Braunau, als Heilsbringer?
Aus der Illustrierten Zeitbild 1929. Und Erich Kästner?
Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen.
Man kann die negativen Folgen der Weltwirtschaftskrise nicht hoch genug einschätzen, denn diese Krise beschleunigt die Delegitimierung der Republik. Diese Republik wird ja nicht von, wie es eine bequeme Legende möchte, rechts und links zerstört, sondern sie geht auch deshalb zugrunde, weil die liberale Mitte erodiert. Das heißt, mit der Weltwirtschaftskrise verliert diese liberale Mitte endgültig an Attraktivität. Und bis auf die Sozialdemokratie beginnt sich die Lage stärker zu polarisieren.
Die Börse hüpft, die Minister wackeln. Sie hörten eine Sendung von Anselm Weidner. Wissenschaftliche Beratung Georg Bollenbeck.